Schön, dass auch ihr da seid. Herzlich willkommen. Auch euch ein schönes, ein gesundes, ein gesegnetes und ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr gestartet. Wer konnte sein Gewicht halten? Wer hat Vorsätze gefasst und sagt, da muss sich was verändern? Also, ich konnte es nicht halten. Ich habe Vorsätze gefasst, da müssen 3 Kilo wieder runter. Und ich würde gerne die Frage in den Raum werfen, auf was freust du dich in 2024? Gibt es etwas, auf was du hinfieberst und sagst, hey, da kommt etwas, das ist großartig, das wird richtig genial. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, also ich glaube, 2024 wird großartig. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, heute Morgen vor dem Gottesdienst, sagt, hey, also ich glaube wirklich, ich spüre so, Gott hat was für unsere Gemeinde 2024. Das wird ein ganz, ganz klasse Jahr. Da dachte ich, ja, das ist schön, weil ich spüre es genauso. Ich glaube, dass Gott so viel mehr für mich hat. Also ich gehe richtig optimistisch in das Jahr. Aber vielleicht bist du auch hier und sagst, ah, 2024, also kennst du die Weltlage gerade? Ja, also weißt du, was gerade abgeht? Bauernaufstände, weiß nicht, ob ich es aus der Gastro mitbekommen habe, die gehen auch auf die Barrikaden und so. Also wie kann man angesichts der Weltlage denn eigentlich optimistisch in die Zukunft schauen? Also ich bin da eher pessimistisch. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber was hat der Pessimismus und der Optimismus gemeinsam? Nee, was haben die gemeinsam? Ja, könnte sein. Auf was ich raus wollte ist, was die beiden gemeinsam haben, der Optimist und der Pessimist, dass sie beide in die Zukunft blicken wollen. Sie haben beide die Sicherheit, ich weiß, was in der Zukunft kommt. Und ich glaube, dass das heutzutage nicht geht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Es ist immer so ein Gefühl von Gott her, was da kommt. Aber weißt du, ich glaube, wenn wir von Gott her denken, wenn wir von Gott her empfangen, da kann es immer nur zum Guten werden und zum Guten drängen. Und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, ein tragfähiges Fundament, das wird in der Gegenwart gebildet. Und ein tragfähiges Fundament für 2024 ist tatsächlich das, dass Gott spricht. Aber die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Wisst ihr, Gott hat die Welt in Existenz gesprochen, stimmt das? Ja, ganz am Anfang der Bibel heißt es, Gott spricht die Welt in Existenz. Im Psalm 33 heißt es sogar, durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht. Gott sprach und es wird. Gott spricht Dinge in Existenz. Im Kolosserbrief heißt es, Folie 1, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles andere besteht durch ihn. Mit anderen Worten, alles, was existiert, bleibt an seinem Platz, weil Gott es so beschlossen hat. Ist das nicht großartig? Also Gottes Wort gibt uns Leben. Wie gibt uns Gottes Wort Leben? Na, zum einen, dass er spricht. Zum anderen, dass wir hören und glauben. Nochmal, wie gibt uns das Wort Gottes Leben? Zum einen, dass er spricht, zum anderen, dass wir zuhören, dass wir dem Gesagten Glauben schenken. Es ist ein Ja zu dem, was Gott gesagt hat und das spielt eine außerordentliche Rolle. Wenn wir erleben wollen, was Gott verheißen hat, dann geht es nicht nur darum, zu hören, sondern es geht auch darum, darauf zu reagieren. Und was wir mit dem tun, was Gott gesagt hat, hat tatsächlich einen Einfluss auf die Frucht von dem, was Gott versprochen hat. Und deswegen, weil dieser Gott Dinge in Existenz ruft, aus dem Nichts ins Dasein rufen kann, können wir mit dieser Serie starten, Zukunftslust. Das ist der Titel dieser neuen Serie, Lust auf Zukunft. Und ich möchte die Frage stellen, hey, was wäre, wenn die Welt doch noch nicht zu Ende geht? Halleluja. Und ich will in dieser Frage, in dieser Serie der Frage nachgehen, welches Mindset wir brauchen, welche Fähigkeit brauchen wir, was brauchen wir, um mutig als Nachfolger von Jesus unsere Zukunft gestalten zu können. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte aus einer Schulstunde, da handelt es sich um ein Experiment im Fach Chemie, damit möchte ich euch einführen. Es gab eine Schulklasse, Fach Chemie, die wurde in zwei Gruppen geteilt. Jede Gruppe wurde ein Lehrer zugeordnet. Der ersten Gruppe hat man gesagt, pass mal auf, wir haben hier ein ziemlich kompliziertes chemisches Problem. Ich werde euch das erläutern. In den nächsten zwei Stunden werde ich euch so viel wie möglich Theorie darüber erzählen. Das war die eine Gruppe. Die andere Gruppe hat man genommen und der Lehrer hat gesagt, du, pass mal auf, wir haben ja eine knifflige Herausforderung. Ich werde euch das Problem gerne kurz erörtern. Und dann machen wir Folgendes, wir suchen keine Lösung und ich erzähle euch die Lösung auch nicht, sondern wir fangen mal damit an, so viel wie möglich Fragen zu stellen. Welche Fragen fallen euch ein zu diesem Thema? Also Newton beispielsweise, ja, der hat sich immer die Frage gestellt, warum fällt denn der Apfel, wenn ich ihn loslasse auf dem Boden? Warum geht der nicht nach oben? Das wären mal zwei Fragen, die man stellen könnte. Und ich fand es genial. Und nach zwei Stunden, ne, hat man den Unterricht unterbrochen unter dem Vorwand, man hat die Lehrer rausgeholt und dann gab es Erstaunliches zu beobachten in der Gruppe 1. Was glaubt ihr, was in Gruppe 1 passiert ist, die zwei Stunden lang belehrt wurde? Gar nichts. Nichts. Die andere Klasse, die sich lauter Fragen stellten, ne, da passierte ziemlich viel. Die forschten weiter, die experimentierten weiter, weil sie angeregt waren. Und wenn ich euch jetzt die Frage stelle, so ganz spontan, welcher Gruppe hättet ihr am liebsten angehört? Gruppe 1 oder Gruppe 2? Na logischerweise Gruppe 2, wir wollen unter den Neugierigen sein, wir wollen unter den Fragenden sein, wir wollen unter denen sein, die mutig Fragen stellen und Probleme nicht einfach nur, nicht um den Tisch kehren, aber Probleme nur umkreisen und Theorie zu hören. Und ich fand es so interessant. Wisst ihr, wie viele Fragen sich ein Kleinkind im Alter von 5 Jahren stellt? Tagtäglich. 65 Fragen. Das sind Wie- und Warum-Fragen. Also wie funktioniert das? Warum fällt der Apfel nicht runter? Wir erkennen das in unseren Kindern. Es ist spannend. Es sind 65 Fragen darüber, wie die Welt funktioniert. Weißt du, wie viel ein Erwachsener im Alter von 44 Jahren, ich habe noch ein knappes halbes Jahr bis 44, wie viele Fragen sich ein Erwachsener mit 44 Jahren pro Tag stellt im Durchschnitt? 6 Fragen im Schnitt. Was kostet das? Wann ist dies und das fertig? Und wer steht auf meinem Firmenparkplatz, wenn ich im Homeoffice bin? Und es ändert sich eigentlich auch nicht mehr, bis wir im Ruhestand sind. Dann fragen wir, wo habe ich meine Schlüssel hingelegt? Was gibt es zum Essen? Wo habe ich meine Brille hingelegt? Das passiert mir auch jetzt schon. Okay, so. Hey, ich bin davon überzeugt, und das ist wirklich wichtig, ist mir ein Herzensanliegen, ja, dass wir uns in Zukunft nur dann in der Welt zurechtfinden werden, wenn wir neu das Fragen erlernen. Auch als Kirche. Und ich weiß, dass die Kultur des Fragezeichens in unseren Breitengraden eigentlich verpönt ist. Wisst ihr, wann wir Fragen stellen oder wann Fragen zugelassen werden, ne? Wenn alles erzählt ist? Ja, ich erzähle euch eine ganz große Theorie und dann stelle ich die Frage, habt ihr noch Fragen dazu? Aber schaut mal, wo wir stehen, auch als Gesellschaft, in der Politik, ich glaube, es ist so notwendig, dass wir uns neue Fragen stellen, mutige Fragen stellen, Fragen, deren Antworten wir heute noch nicht kennen. Das ist wichtig. Und es ist auch ein Problem, weil wenn du Fragen stellst, dann wird ja das, was du seither lieb gewonnen hast, ja auch in Frage gestellt. Stimmt das? Wenn du neue Fragen stellst, dann steht immer das bisher Gewonnene in Gefahr. Und seither galt ja immer, Wissen ist Macht. Wer viel weiß, der ist der Mächtige. Aber wenn wir uns momentan an einem Zeitpunkt befinden, wo wir neu Fragen stellen müssen, was passiert denn dann mit meiner Macht, wenn ich auch zum Fragenden werde? Und das erleben wir in der Politik, in der Gesellschaft, in Handwerksbetrieben, in Unternehmen und in Gemeinden. Dass Leute lieber an ihrer Position kleben bleiben, als dass sie sich neue Fragen stellen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil weißt du, wenn du ins Leben Jesu schaust, er wurde geboren, das haben wir vor ein paar Wochen erst gefeiert, die Geburt eines Herrschers in einem Stall. Wo gibt es denn sowas? Ein ganz großes Fragezeichen, oder? Und ich habe so ein bisschen reflektiert und gesagt, immer wenn Jesus aufgekreuzt ist, waren deine theologischen Floskeln, deine sicher geglaubten, systematisch theologischen Floskeln, die konnte ich grün anstreichen, Hasen geben. Jedes Mal, wenn Jesus den Raum betreten hat. Als Petrus hatte ich mir gedacht, irgendwann halte ich meine Gosche. Ich sage immer was Verkehrtes. Es war immer die Kultur des Fragezeichens, wenn Jesus aufgekreuzt ist. Ja? Jesus kam nicht, um sein irdisches Reich zu errichten. Wie, du kommst nicht, um dein irdisches Reich zu errichten? Das gibt es doch gar nicht. Wo gibt es denn sowas? Fragezeichen. Am Kreuz brach für die Jünger eine Welt zusammen. Alles auf die eine Karte gesetzt. Auf welche Karte? Nicht auf Jesus, sondern auf die Machtkarte gesetzt. Und jetzt bricht für sie die Welt zusammen. Großes Fragezeichen. Erschüttert, enttäuscht von all dem, was sie sich eigentlich versprochen hatten. Und nach der Auferstehung, Apostelgeschichte Kapitel 1, fragt Petrus nach der Auferstehung, die haben dann viele Tage miteinander verbracht, fragt Petrus, Herr, wirst du jetzt dein Reich für Israel wieder aufrichten? Fragezeichen. Schon wieder Petrus. Nach der Auferstehung. Gut, noch nicht mit Geist gefüllt. Okay. Und Jesus sagt, nein, ich werde das Reich nicht aufrichten, ihr werdet das Reich ausrichten, inwiefern, dass ich euch sende in die ganze Welt. Fragezeichen. Sowas haben wir noch nie gehört. Wo gibt's denn sowas? Was haben die gemacht? Sind in Jerusalem geblieben. Er hat sie in die ganze Welt gesandt und dann kam Erschütterung und dann war wieder die große Fragezeichen. Mann, Gott hat ja gesagt. Und ich wünsche mir das, dass wir verstehen, dass wenn immer wir dem lebendigen Gott nachfolgen, auch für uns wirklich immer die Situation neu entstehen kann, dass wir uns immer wieder neu fragen. Und heute leben wir in turbulenten Zeiten. Es fing ja an mit der Finanzkrise 2008, 2015 die Flüchtlingskrise. Und dann kommt es ja getaktet, Ukraine-Krieg, Corona, Klimawandel, Krieg Israels gegen die Hamas. Ich rede immer wieder mit Leuten, so, was, wenn Trump wieder Präsident wird? Könnte der wirklich wieder Präsident werden? Oh je, was ist, wenn der dann die amerikanischen Truppen aus der NATO abzieht und so weiter? Heute stehen wir in Gefahr, dass China vielleicht in Taiwan einfällt. Oder im Jahr 2050 sagen Historiker, Politikwissenschaftler, könnte es sein, dass das, was unsere Kinder heute in der Schule erlernt haben, hinfällig ist? Es gibt Wissenschaftler und kluge Köpfe, die sagen, es könnte wahrscheinlich so sein, dass im Jahr 2050 keine Demokratie mehr da ist. Oh no! Die Frage ist doch, wie begegnen wir dieser neuen Zukunft? Wie geht es in dieser anderen Zukunft, Jünger Jesu zu sein? Wie geht Kirche im Jahr 2050? Und wir machen es oft als Christen, ne? Wir fragen nicht, sondern wir bemühen die apokalyptischen Reiter. Stimmt das? Ja, so. Jetzt geht die Welt unter. Jetzt kommt der Herr wieder. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, weil was ich beobachte, und da bin ich selbst nicht gefeit davon, dass das ja in den letzten Jahren schon sehr getaktet kam, die ganzen Krisen. Und die Frage ist, ob wir als Christen, ob die einzige Erklärung auf dieses komplexe Thema, dem wir gerade gegenüberstehen, immer nur die eine Antwort ist. Jetzt kommt der Herr wieder. Seid ihr bei mir? Jesus hat doch gesagt im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Das mal gehört, das war kein Tipp, sondern das war das letzte Gebet für seine Jünger. Und er sagt, Vater, nimm sie nicht aus dieser Welt. Nimm sie nicht aus den gegenwärtigen Problemen, die wir haben. Ich unterhalte mich mit Leuten, auch hier aus der Gemeinde, die mir erzählen, hey, an meinem Arbeitsplatz wird offen Ehebruch begangen, die lügen, die betrügen, da wird beschissen ohne Ende. Furchtbar, furchtbar. Ja, ja, in dieser Welt, in dieser Zeit wird die Liebe erkalten und so weiter. Aber Jesus betet, hey, Vater, nimm ihn und sie nicht aus diesem Arbeitsplatz heraus. Wir schimpfen über LGBTQ und alles Mögliche. Natürlich ist es eine Herausforderung für diese Zeit. Was machen wir? Wir grenzen uns ab. Aber Jesus betet, Vater, nimm sie nicht aus dieser Welt. Woher kommt Zukunftslust? Woher kommt Zukunftsmut? Ich frage mich, gibt es etwas anderes auf unserem Deutungshorizont? Kann da noch mehr auftauchen als dieses eine? Jetzt geht die Welt unter, jetzt kommt der Herr wieder. Zulässig, immer zulässig, auf jeden Fall. Wir sollten nur aufpassen, dass es nicht so inflationär gebraucht wird. Und ich stelle mir die zweite Frage, wir sind ja beim Fragen, wir wollen ja zu der zweiten Gruppe gehören, stimmt's? Was, wenn die Welt noch nicht untergeht? Was ist dann? Ich kann dir verraten, was dann ist. Weil da brauchst du nicht der große Zukunftsprophet sein. Wenn es tatsächlich sein könnte, dann müssen wir uns andere Fragen stellen. Ansonsten fallen wir auch als Freikirche in die Bedeutungslosigkeit. Ich habe es vorhin schon gesagt. Wenn wir auf die komplexen Themen dieser Zeit immer nur reflexartig sagen, jetzt kommt der Herr wieder, so eine Kirche braucht kein Mensch in Zukunft. Und dann schaust du in die Kirchengeschichte und du siehst, dass Kirche immer, wenn es erweckliche Bewegungen gibt, die haben immer Gesellschaft mitgestaltet, mitgeprägt. Kunst, Literatur, Musik, politische Themen, gesellschaftliche Themen, die Diakonie, wenn du mal in die Kirchengeschichte schaust, wie stark in erwecklichen Aufbrüchen immer die Diakonie auch aufgebrochen ist. Und ich frage mich, Leute, wo sind wir heute? Wo sind wir heute? Wir Christen haben innerhalb der Kirchengeschichte so viele wesentliche gesellschaftliche Teile mitgeprägt. Und heute kommt das Problem und das Problem. Wir sagen, jetzt kommt der Herr wieder. Ist es gut, ready zu sein? Es ist gut, ready zu sein. Aber ich glaube, es ist so wichtig, sich auch heute die richtigen Fragen zu stellen. Mit Neugier, mit Zukunftsmut die richtigen Fragen zu stellen. Was könnten denn so Fragen sein? Zum Beispiel, wie geht relevantes Christsein heute? Wie geht Nachfolge heute? Der normale Reflex, jeder von uns sagt, ich weiß, wie es geht. Wissen wir wirklich, wie es geht? Ich lese gerade ein Buch, da heißt es, oder dürft ihr gerne mal raten, ne? Wie viele Entscheidungen für Jesus in Deutschland pro Gemeinde in einem Jahr getroffen werden. Ratet mal. Nee, pro Gemeinde, in eine Gemeinde. Pro Gemeinde in einem Jahr. Wie viele Entscheidungen gibt es im Schnitt deutschlandweit? Eine? Du Pessimist. 20 pro Gemeinde. 5? 30. 0,7. Die Pessimisten haben gewonnen. Optimistisch. Ja, Optimisten. Stimmt. 0,7. Und du willst mir erzählen, dass wir wissen, wie Christsein geht. Ihr wollt mir erzählen, dass wir wissen, wie Kirche heute geht. Ich glaube nicht, dass wir wissen, wie Kirche geht. Und deswegen glaube ich, dass es neue Fragen braucht, auch für die Kirche. Weil wenn die Kirche sich selbst immer um sich rumdreht, was passiert mit dem, der sich immer um sich selbst dreht? Der dreht sich irgendwann in den Boden und irgendwann ist er weg. Das ist das Thema. Wie geht Nachfolge heute? Wie kann ich in meinem Wirkungskreis da, wo Gott mich hingestellt hat, Glaube, Hoffnung und Liebe weitergeben? Wie geht relevante Kirche heute, die die Zukunft unserer Stadt mitgestaltet? Wie geht relevante Kirche heute, die einen Einfluss auf Politik und Gesellschaft hat? Jesus sagt uns Matthäus-Evangelium, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Lasst uns doch mal die Wölfe identifizieren. Was sind denn die Wölfe? Die Betrüger, die Politiker, die es nichts hinkriegen. LGBTQ. Was sind denn die Wölfe? Ihr Lehrer. Also ich merke, meistens das, von dem wir eigentlich Abstand nehmen. Und Jesus sagt, ich sende euch zu denen. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ganz ehrlich, kein schönes Bild. Jesus, ich dachte, du hast uns lieb. Jesus, ich dachte, du magst mich irgendwie. Weißt du, was passiert, wenn ein Schaf unter die Wölfe gerät? Vielleicht ist es aber auch so, dass Gott eine ganz andere Meinung über dich hat. Was für eine hohe Meinung muss der Hirte über seine Schafe haben, wenn er sie unter Wölfe sendet, oder? Eine große Meinung. Vor ein paar Wochen habe ich über Frieden gesprochen und ich möchte es nochmal kurz ausführen, weil mich das selbst so ermutigt hat. Der Shalom Gottes. Und da geht es ja um die Hauptstadt des Friedens. Was ist die Hauptstadt des Friedens? Jerusalem. Jerusalem. Die Stadt des Friedens. Und irgendwann wurden die Israeliten nach Babylon in die Gefangenschaft verschleppt. Und Babylon war eigentlich der Antitypus. Also genau das Gegenteil von Jerusalem. Jetzt wurden die dorthin verschleppt und die wussten nicht, mit sich anzufangen. Hatten keine Zukunft, hatten eine düstere Zukunftsperspektive. Wird mal leicht mal pessimistisch. Ich meine, wie kannst du dort Frieden erleben, wenn du nicht in der Stadt des Friedens bist, oder? Also wie kannst du an einem bösen Arbeitsplatz Frieden erleben, wenn nicht Sonntagmorgen Gottesdienst ist? Wie kannst du in deinem Alltag einen Unterschied machen, wenn du nicht in deiner geliebten Kleingruppe bist? Wie kannst du an einem bösen Ort Friedensstifter sein, Hoffnungsbringer sein, wenn du nicht in deiner Wohlfühlblase-Community bist? Und das haben sich die Israeliten auch gefragt. Im Psalm 137 steht, an den Flüssen Babylons saßen wir und weinten. Jedes Mal, wenn wir an Zion dachten, an die Stadt des Friedens. Unsere Harfen hingen dort an den Weiden. Wir mochten nicht mehr auf ihnen spielen. Doch die Feinde, die uns unterdrückten, die uns verschleppt hatten aus der Heimat, verlangten von uns auch noch Jubellieder. Wie soll ich ein Jubellied an meinem Arbeitsplatz singen? Singt uns ein Lied von Zion, sagten sie. Fern vom Tempel, im fremden Land, wie konnten wir da Lieder singen zum Preis des Herrn? Gute Frage. Aber ich glaube, was wichtig ist für dieses Jahr, wenn wir uns ganz, ganz ehrlich in diese Situation versetzen, sagen, ich bin erwischt, geht mir genauso. Manchmal geht es mir so wie denen. Aber irgendwie sind wir immer so sicher, diese theologischen locker Floskeln, die sitzen so einwandfrei uns von der Hand gehen wir nichts. Wie kann ich geistliches Leben leben? Wie kann ich Hoffnungsstifter sein an einem Ort, der ohne Hoffnung ist? Wie kann ich Vergebung und Gerechtigkeit predigen an einem Ort, der voller Sünde ist? Wie kann ich Salz und Licht sein an einem Ort, der dunkel ist und fade geworden ist? Das sind die Fragen. Und Gott spricht durch den Propheten Jesaja nach Babylon. Wisst ihr, was für Gedanken ich über euch habe? An dem Ort Babylon, Gedanken des Friedens. Des Shaloms. Und Shalom heißt Vollkommenheit. Shalom heißt, es geht gut, ich bin satt. Und darüber hinaus sagt er noch, halte ich mal fest, Babylon, Gefangenschaft, fremde Götter, falsche Götzen. Sagt Gott, ich sende euch, damit ihr den Frieden der Stadt sucht. An diesem Ort. Ihr, die in Gefangenschaft seid, die an den Flüssen Babylons sitzt und jetzt noch weint, ich sende euch an einen Ort und ihr sollt den Frieden der Stadt suchen. Ihr bringt als mein Volk in Babylon, in der Gefangenschaft, den Frieden, das Vollkommene, die Gerechtigkeit. Merkt ihr das? Das ist ein Umparken im Kopf, ein gewaltiges Umparken im Kopf. Herzlich willkommen im Gospelhaus 2024. Und ich merke das selber, ich stehe da sowas von am Anfang, aber ich weiß, dass wenn wir als Gemeinde nicht neu aufbrechen, uns neue Fragen stellen, drehen wir uns nur um uns selbst. Und wir nehmen euch mit. Hier geht es nicht um Positionen, hier geht es nicht um Macht, hier geht es nicht, was ich innehabe, sondern hier geht es darum, wie wir unseren Auftrag des Sendungsbewusstseins leben wollen. Nicht angstgetrieben vor den Wölfen, sondern sendungsbewusst. Und Jesus, wenn du mich zu den Wölfen sendest, da renne ich da rein. Wisst ihr, wie es Bisons, die haben die Angelegenheit, wenn ein Sturm kommt, nicht wegzurennen, sondern ich weiß nicht, was Gott da in die reingelegt hat, aber die rennen in den Sturm rein. Jetzt überlege ich gerade, ob ich es sagen soll. Das ist ein ganz schönes Rindviech, oder? Also Gott muss ziemlich viel halten von seinen Schafen, denke ich. Und darum soll es in den nächsten Wochen gehen. Ein schlauer Mann sagte mal, was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Du schaust gerne zurück oder du hast Angst vor der Zukunft. Hey, es ist nichts im Vergleich zu dem, welches Potenzial Gott in dein Leben gelegt hat. Und wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder. Das macht doch Lust auf Zukunft, oder? Und darum soll es in den nächsten Wochen gehen. Wir schauen uns drei Säulen an. Und das ist gleichzeitig, glaube ich, ein gesundes Fundament für unser geistliches Leben. Und das sind die drei Säulen, auf die wir auch unsere Gemeinde bauen. Es geht im Wesentlichen darum, Gott zu kennen. Wenn wir uns mal anschauen, hey, wie sieht denn eigentlich unser Gottesbild aus? Weil wir merken ja schon, dass Gott ja ein komplett anderer Gott ist, wenn er in Babylon in Gefangenschaft solche Gedanken über uns hat, oder? Und ich glaube, es ist mal wichtig, dass wir unser Gottesbild hinterfragen. Die theologischen Floskeln mal anschauen und hinterfragen. Lass uns doch gemeinsam mal schauen, was bedeutet es eigentlich, Menschen zu lieben? Ja, ja klar, natürlich. Ich meine, habt ihr die Jahreslosung? Alles, was ihr tut, tut in Liebe. Ich dachte mir, seid ihr noch bei Trost, so eine Jahreslosung zu nehmen? Seid ihr noch bei Trost? Alles, was geschehen, geschehen in Liebe? Aber ganz schöner Anspruch. Menschen, ja natürlich müssen wir Menschen lieben. Und dann schaust du, redest du mit Menschen und sagst, ja pass mal auf, ich habe in meiner Biografie, da habe ich 5 Leichen im Keller, mein Nachbar ist ein Säckel, der ist ein Depp, mein Chef ist ein Depp, der ist so, ah ja, aber am Sonntag Menschen lieben, ja ja, alles gut. Was habe ich denn eigentlich für ein Menschenbild? Grundsätzlich, das mal zu hinterfragen, ne? Und dann, auf was mich sehr, sehr freue, ist mal mein Weltbild anzuschauen. Welches Bild habe ich von dieser Welt? Ist es ein Ort, aus dem ich flüchten muss? Oder ist es ein Ort, ich glaube, dass die Bibel sagt, dass Christus die Welt, also alles, sagt der Kolosserbrief, alles ist auf Christus hingeschaffen, Epheserbrief genauso, und alles hat er am Kreuz mit sich versöhnt. Hast du gewusst, dass Gott kein Problem hat mit dieser Welt? Ich sage es nochmal, hast du gewusst, dass Gott kein Problem mit den Wölfen hat? Aber wir... Und ich glaube, da gibt es so vieles zu entdecken, wenn wir uns die richtigen Fragen stellen. Und im Übrigen, wir haben uns als Ältestenkreis, möchten uns gerne einer Learning Community anschließen, weil wir sagen, das geht über 9 Monate, die diese Themen behandeln. Soll ich euch was sagen? Weil ich auf diese Fragen auch keine Antwort habe. Ich lese viel, wir beten viel, wir stellen Fragen. Aber was mir wichtig ist, als Leiter dieser Gemeinde, der Erste zu sein, der sagt, vieles wissen wir nicht. Aber wir müssen uns die richtigen Fragen stellen. Aber wer fragt, führt, habe ich gelernt. Wer fragt, führt. Wer demütig genug ist, zu sagen, seine theologischen Floskeln einfach mal über Bord zu werfen, zu sagen, hey, wisst ihr was, wenn wir als Kirchen so weitermachen, ich sage wirklich im Plural, als Kirchen so weitermachen, dann sägen wir an unserem eigenen Ast. Weil so eine Kirche braucht niemand. Und dann stelle ich die Fragen und dann muss ich Leute mir ins Boot holen, die klüger, die schlauer sind, die Schritte weiter sind als ich. Aber ich glaube, das ist so wichtig, im Jahr 2024 so anzugehen. Wie kann man Menschen heute zurüsten? Wie kann man Jüngerschaft heute leben? Und Menschen sagen, hey, du kommst nicht zu einem Programm, sondern du bist das Programm für diese Welt. Was wäre, wenn wir verstanden haben, dass wir nicht Mitglieder sind, sondern dass wir Partner sind, Partner in der Sache Gottes, um unsere Welt zu gestalten. Hoffnungsträger für Orte, die ohne Hoffnung sind. Nicht angstgetrieben, sondern sendungsbewusst. Mach's wie das Schaf oder mach's wie das Bison, was auch immer dir besser gefällt. Mit Zukunftsmut die richtigen Fragen zu stellen. Das ist das, das ist meine Hoffnung für uns am Anfang dieses Jahres. Und ich habe euch ein bisschen mit reingenommen, um was es in diesem Jahr geht. Und ich möchte dich herausfordern, Zu welcher Gruppe möchtest du lieber gehören? Und wenn du dazu lieber gehören würdest, zu den Fragenden, zu denen, die gemeinsam unterwegs sind, die demütig genug sind, die Fragen zu stellen für diese Zukunft, die lade ich ein, Gott jetzt eine Antwort zu geben. Sagen, ich bin ready, Gott. Weißt du, ich habe gestern mit jemandem gesprochen und ich stelle mir die Frage, wie kann die Kirche fähig sein, sprachfähig zu sein, zum Beispiel mit einer LGBTQ-Bewegung ins Gespräch zu kommen? Tolerieren wir diesen Lebensstil? Die meisten haben Herausforderungen damit. Die Bibel sieht es anders. Bin ich mutig genug, das zu sagen? Ja. Aber sind wir sprachfähig, mit diesen Leuten zu sprechen? Sind wir das? Was ist die natürliche Reaktion? Ah, nee, das glaube ich nicht. Die Frage ist, wenn du an diesem Punkt deine Antwort schon hast und ich mal mutig genug bist, mit Zukunftslust, mit Zukunftsmut in diese Community zu gehen, zu sagen, ich weiß nichts. Ich weiß nicht, was Jesus hier vorhat. Ich habe keine Ahnung, was Gott tun kann. Aber ich bin hier und ich habe heute Morgen gelernt im Gottesdienst, erster Gottesdienst des Jahres, wir haben einen Gott, der aus dem Nichts ins Dasein rufen kann. Wir haben gelernt, dass wenn wir mutig Fragen stellen, wenn wir die Ersten sind, dann stellt sich unser Gott zu uns. Damit ermutige ich dich. Aber weißt du, nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, Gott spricht so vieles und es hängt so vieles davon ab, wie du zu Gottes Wort stehst. Dass du Ja sagst. Gott, ich bin ready. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Ich möchte euch gerne noch segnen. Jesus, wir danken dir. Wir wissen nicht, was passiert in 2024. Keiner von uns hat die Zukunft in der Hand. Wir haben keinen Plan, was kommt. Aber wir haben deine Zusagen. Wir wissen, wer du bist. Wir wissen, was du kannst. Wir wissen, dass du, Herr Jesus, die Welt geschaffen hast und den Himmel durch ein Wort. Und so glauben wir, dass du in unser Ja, in unsere Situation, wo auch immer wir stehen, sprechen kannst. Und wir bitten dich, dass du reichlich sprichst, Herr. Dass wir dein Wort neu hören. Dass dein Wort neu aufgeht. Dass wir bereit sind, hinzuhören, weil du sprichst. Und das zu tun, was du sagst. Wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich, Herr Jesus, um Eingreifen. Wir bitten dich um Führung durch deinen Heiligen Geist. Und danke, dass wir mit Zuversicht und mit Lust auf das wirklich vorangehen können, auf das, was du initiieren möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen.